Hey, ich bin Janine Narock. Herzlich willkommen bei Lost in Approbation, dem Service-Podcast für interessierte Neuapprobierte. Du bist approbiert und weißt nicht, was nun? Na, dann bist du hier genau richtig.
Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Lost in Approbation, dem Service-Podcast für interessierte Neuapprobierte. Ich treffe mich heute mit meiner lieben Kollegin Steph. Steph ist Teil unserer Praxisgemeinschaft und, ja, wie ich finde, ein ganz wunderbarer Gesprächspartner für das Thema Praxisgründung. Wir hatten uns ja schon beim letzten Mal mit Sabine Wolf darüber unterhalten. Und die hat ein bisschen, ich sag jetzt mal, theoretischeren Blick auf die ganze Angelegenheit geworfen. Also welche Vorüberlegungen und Erwägungen gibt es so, wenn ich eine Privatpraxis gründen möchte? Sie hat uns auch über Kassenwatch und über das Thema Kostenerstattung schon einiges erzählt. Und Steph ist heute dazu da, euch mal so einen ganz praktischen Blick, so eine Art Glimpse in die Realität zu ermöglichen. Und ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen, Steph.
Hallo, schön, dass ich da sein darf. Und mal sehen, ob ich hier gerade hohe Erwartungen stecken kann oder ob ich da aufpassen kann. Schauen
du,
wir mal.
Steph, du nimmst genau im richtigen Zustand teil, nämlich nach einem langen Tag in der Praxis, oder?
Absolut, heute war ein
Ja.
Ausnahme. Noch muss ich aber dazu sagen, das mache ich nicht so gerne. Ich habe schon 8.30 Uhr halt angefangen und das passiert nicht so oft.
Ich kann ja jetzt mal hier ein bisschen euch hinter die Kulissen blicken lassen. Es ist schon fast 7 Uhr. Also ich habe mich zumindest mit Eis gedopt. Ich glaube, Steph, du warst ganz gesund beim Tee oder hast du in unsere Süßigkeiten-Erste-Hilfe-Kasten geguckt in der Praxis?
Den habe ich tatsächlich durch Zufall letztens entdeckt.
Till hat mich gebeten, nicht bekannt zu geben, wo er ist, weil er Angst hatte, dass er sonst immer davon nascht. Und er meinte, es tut ihm gut, wenn er immer rausgehen muss, wenn er sich mit Süßigkeiten versorgen möchte.
Ja, also jetzt gerade ist es okay mit dem Tee. Ich glaube, ich habe heute auch so gefühlt 3 Kannen getrunken.
Ja, dann hoffe ich, dass du noch genug Energie für uns hast. Ich leg gleich mal los mit meinen Fragen. Und zwar vielleicht als erstes, Steph, kannst du dich mal ganz kurz vorstellen. Wir sind ja seit kurzem Kolleginnen. Es fühlt sich länger an, aber hol doch mal meine Gäste ab. Wann hast du angefangen bei uns und generell eben angefangen, in deiner eigenen Privatpraxis zu arbeiten?
Ich habe tatsächlich letztens erst darüber Ende gehalten, wie lange das jetzt her ist, weil ich nochmal über mein Approbationsalter nachgedacht habe. Und es steht tatsächlich falsch auf der Approbationsurkunde aus Gründen. Aber ich habe letztes Jahr im Herbst die Prüfung absolviert und habe den Weg zur Privatpraxis im Januar diesen Jahres angefangen zu ebnen. Und ich glaube auch den Till um diese Zeit ungefähr kennengelernt, als ihr den Raum ausgeschrieben habt, dass ihr quasi
Ja.
ein Chat gründen wollt, dass es Räume gibt. Und ich habe mich lose damit befasst und habe dann aber von einer Supervisorin tatsächlich den Anstoß bekommen mit den Worten so, hä, warum wartest du denn? Du brauchst doch nichts außer einen Raum, einen abschließbaren Schrank und einen Stift und ein Blatt Papier. Und dann kannst du einfach anfangen. Und dann dachte ich so, okay, krass, ja, das habe ich auch so gemacht. Und habe mir die Angst nehmen lassen dadurch und habe gedacht, ja, was spricht dagegen? Ich suche mir das mal Raum. Und so bin ich bei euch gelandet und muss sagen, das war ein ganz großes Glück.
Oh, wie schön. Ja, für uns ist es auch ein sehr großes Glück, dich in der Praxis zu haben. Aber auch schön, dass die Supervisorin dir so ein bisschen diese Hemmungen genommen haben, weil ich kann mir schon vorstellen, dass es sich nach einer großen Entscheidung anfühlt, wenn man so davor steht, ne, und sich zu überlegen, gründe ich eine Privatpraxis? Und das hast du gerade total schön untergebrochen. Also man braucht erstmal einen Raum, einen abschließbaren Schrank und halt so ein paar Möbel.
Was zum Sitzen wäre
Ja.
gut.
Ja, was zu sitzen wäre super. Obwohl ich ja auch den Eindruck habe, viele PatientInnen von mir sitzen wirklich sehr gerne auf dem Boden. Aber ja, das ist was anderes. Okay, also die hat dir die Sorge genommen und es war ja doch echt auch sehr schnell nach der Approbation. War das immer so dein Plan? Hattest du immer Lust, in diesem Setting zu arbeiten oder Hattest du auch andere Pläne oder hast du auch schon was anderes gemacht?
Ja, also ich habe schon diverse andere Sachen gemacht. Also jetzt explizit nach der Approbation war ich schon in Anstellung und bin auch noch in Anstellung in der 50%-Stelle an einer Schule als Schulpsychologin. Ich habe aber gar nicht so doll darüber nachgedacht, dass ich jetzt sofort unbedingt eine Praxis aufmachen muss, sondern habe mir erst überlegt, was möchte ich denn? Und ich wusste nur, okay, ich möchte in Gemeinschaft arbeiten und hatte eigentlich auch gedacht, dass ich selber irgendwie eine Gemeinschaft gründe und die Leute mir so zusammensuche. Aber muss sagen, dass es auf diese Art wesentlich leichter ging und ich mir wesentlich weniger große Gedanken machen musste, weil die Gemeinschaft irgendwie schon stand und es eine für mich echt schöne Gemeinschaft am Ende des Tages wurde und dachte, okay, muss ich nicht selber suchen, habe Leute, mit denen ich mir sehr, sehr gut vorstellen kann, Räume zu teilen und auch in Austausch zu gehen und war dadurch auch echt entlastet, dass das dann so lief.
Voll lustig, dass du das jetzt gerade noch mal so erwähnst. Jetzt, wo du es sagst, erinnere ich mich auch dran, dass das, glaube ich, Teil einer unserer ersten Gespräche dann auch war, dass das eigentlich ursprünglich dein Plan war. Du warst da immer sehr transparent. Das fand ich auch total gut, muss ich sagen. Auch so retrospektiv, klar, Pläne können sich immer ändern. Aber das ist total schön und gibt ganz viel Sicherheit, wenn man eben als Person, die vielleicht Räume anbietet, irgendwie so Bewerberinnen hat, die ja auch ganz offen teilen, was sie eigentlich so für Pläne haben und dass sie vielleicht auch nicht eben direkt von Anfang an denken, ja, das ist jetzt für immer mein Setting. Genau, sondern halt auch so offen sind. Und dann hast du deine Privatpraxis sozusagen parallel zu dieser 50%-Stelle aufgebaut. Das ist ja auch eine Kombination, die, glaube ich, sehr viele wählen. Erstmal so eine Art Sicherheit auch aufrechtzuerhalten durch eine Anstellung. Magst du vielleicht darüber ein bisschen erzählen, wie du zu dieser Entscheidung gekommen bist? Und ob das für dich die richtige Entscheidung war? Du bist ja immer noch angestellt.
Ja, also im Nachhinein muss ich dazu sagen, ich hätte tatsächlich mir weniger ein Bein gestellt, wenn ich sofort einfach gesagt hätte, okay, ich setze es jetzt alles einfach auf eine Karte und mach nur das mit dieser Praxis, weil ich merke jetzt, es ist doch ganz schön viel. Aber für den Anfang hat mir das unfassbar viel Sicherheit gegeben. Das gibt es mir auch immer noch. Habe aber jetzt entsprechend auch eine krasse 5 Tage, beziehungsweise teilweise auch eine 6-Tage-Woche, weil halt diese Selbstständigkeitsverpflichtungen dann auch draufkommen und so Struktursachen eben manchmal in der Woche keinen Platz finden. Ich hatte aber tatsächlich am Anfang echt Hemmungen, weil ich dachte so, okay, was ist jetzt, wenn keiner kommt und wenn ich die Miete nicht zahlen kann und wenn ich irgendwie gar nicht klarkomme mit diesem Kostenerstattungsverfahren oder mit dem Privatpatienten, wenn mir das einfach too much wird. Und so hatte ich wirklich den Raum, dass ich langsam anfangen konnte und dass ich finanziellen Rückhalt hatte und es auch nicht so schlimm war, dass ich irgendwie anfangs doch relativ viele über das Kostenerstattungsverfahren aufgenommen habe.
Also der Druck,
der Druck war einerseits dadurch viel, viel geringer und die Hemmschwelle war auch viel, viel geringer, weil ich im Zweifel immer die Miete hätte zahlen können. Aber jetzt im Nachhinein merke ich, okay, die Angst war unbegründet, dass keiner kommt.
Ja, das ist auf jeden Fall auch die Erfahrung, die ich von dir viel mitbekommen habe, aber auch von anderen KollegInnen, die Privatpraxen aufgebaut haben, hier in Berlin. Zumindest gibt es echt eine sehr hohe Nachfrage und alle haben genügend Patientinnen, mehr als genügend, würde ich sagen. Aber ich glaube, es geht wirklich auch ganz vielen so, wie du es gerade beschrieben hast, wie es dir am Anfang ging, dass du einfach auch ein Bedürfnis nach dieser Sicherheit hattest, so erstmal die Praxis anlaufen zu lassen und dann zu gucken. Und gleichzeitig ist es schon jetzt eine große Arbeitsbelastung, das kann ich mir auch gut vorstellen. Also vielleicht auch, weil ist jetzt auch so eine halbe Frage. Ich denke, dass es gar nicht so einfach ist, am Anfang einzuschätzen, wie viele Stunden man in 50% zum Beispiel noch so unterkriegen kann, realistisch, und wie viel Bürokratie und Vor- und Nachbereitung und Dokumentieren und irgendwelche Anträge schreiben eben dann auch noch Zeit kostet und wie viel. War das der Punkt bei dir, würdest du sagen, der so viel Arbeitsbelastung ausgelöst hat, oder ist dir die Praxis eingerannt worden oder was ist da passiert?
Also es passiert, ist immer die Frage, ne? Worin hat es gelegen? Ich bin selber schuld. Also
sind wir alle. Das ist die Quintessenz des Podcasts, Mann.
Also ich habe das ja, ich habe mich da ja auch reinmanövriert, muss ich gestehen. Das ist so ein bisschen eine Gratwanderung und ich glaube, das ist auch ein bisschen auch Berufskrankheit. Ich spreche dafür einige, weil ich es auch von KollegInnen so höre. Es fällt uns natürlich einerseits irgendwie schwer, Nein zu sagen, weil es ist ja auch total schön, wenn man merkt, das wird angenommen, die Leute kommen und dann kommt noch ein Privatpatient irgendwie dazu, wo du denkst, ach ja, das ist jetzt irgendwie einfach und das passt schon irgendwie noch mit rein. Dann muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob das ein Thema ist, über das viel gesprochen wird, aber wir sind ja eigentlich alle ziemlich gelddepriviert nach dieser Ausbildung. Keiner hat eine Schule und dann fängt man an, in der Privatpraxis zu arbeiten, hat vielleicht noch eine Stelle nebenher und merkt, ah ja, ich verdiene plötzlich Geld wie normale Erwachsene.
Ja.
Und das fühlt sich irgendwie erstmal total gut an, aber da ist erstmal auch die Frage, wie viel Geld brauche ich oder welchen Standard möchte ich, weil ich glaube, man kann halt viel arbeiten, wenn man möchte, aber die Frage ist auch, wie viel möchte man arbeiten und zu der Frage, wie viel kriegt man da unter? Meine 50%-Stelle ist eigentlich keine ganze 50%-Stelle, muss ich dazu sagen. Ich habe ja eine Hybridstelle in der Schule, bin also auch Lehrkraft dort. Das heißt, Lehrkraftstunden sind ein bisschen anders berechnet als reine SchulpsychologInnenstunden, weil das auf Unterrichtsstunden untergemünzt ist und die Vor- und Nachbereitung mit einberechnet. Das heißt, ich bin aktiv 13 Stunden an der Schule. Das ist eine halbe Stelle. Und da ging ich davon aus, dass ich eben auch viel Vor- und Nachbereitung habe, wenn ich den Psychologieunterricht vorbereite.
Ja.
Dass das nicht so krass ist, weil wir als PsychologInnen stecken wir ganz schön gut im Stoff und das, was in der Oberstufe gelehrt wird, das ist nichts, was wir irgendwie neu erfinden müssen. So, also das ist das eine ganze 50%-Stelle bei mir, sondern 13, sagen wir manchmal 15, 16 Stunden an der Woche, die ich da reinstecke, wenn es intensiv läuft. Und dann habe ich ganze 3 Tage hier in der Praxis, die sind auch ausgelastet. Ausgelastet heißt für mich, ich mache nicht mehr als 6 Patientinnen am Tag. 5 sind so mein Optimum, da fühle ich mich wohl. Habe das Gefühl, da funktioniert der Kopf auch. Wenn das 6 Leute sind und relativ nah beieinander geplant, ist es heavy. Heute ging es, ich hatte heute 6 Patientinnen, ich habe halt ab 8.30 Uhr angefangen und hatte immer große Pausen nach 2 Leuten. So bin ich recht fit gerade noch. Also es geht natürlich auch.
Ja. Ja, voll gut. Das ist lustig, dass du sagst, so dass dein Schnitt sind ungefähr 6 am Tag oder das klappt noch gut. 5, 6. So habe ich das auch bei Vollzeitarbeit noch so erlebt. Und jetzt gerade mache ich ja in Anführungszeichen halbe Tage und da habe ich in der Regel 4 Leute hintereinander. Manchmal 5 ohne Pause und das ist dann 5 ohne Pause, ist echt ganz schön arg heftig. Dafür fange ich halt früh an und höre früh auf. Aber die Bürokratie muss man auf jeden Fall reinrechnen. Da hatte ich ein interessantes Gespräch mit der Frau Metke von der Kammer und die hat eben gesagt, dass sie so plus minus 25% tatsächlich einrechnen würde für das Drumherum. Auch wenn man viel Berufserfahrung hat. Und ich könnte mir vorstellen, wenn man so am Anfang steht in der Privatpraxis und viele KostenerstattungspatientInnen aufnimmt, dann hat man auch erstmal relativ viel bürokratische Arbeit vor sich, oder? Vielleicht magst du dazu erzählen, weil du hast gerade anfangs noch erwähnt, dass du schon auch ziemlich viele KostenerstattungspatientInnen aufgenommen hast. Wie war das für dich und gibt es da irgendwas, was du vielleicht Newbies empfehlen kannst?
Ja, also ich habe das jetzt auch nicht bereut. Ich würde sagen, im Moment ist es so 50-50, also 50-50 Postenerstattung und der Rest sind Privatpatienten, Beihilfe, Selbstzahlende. Das heißt, es hält sich gut die Waage. Kostenerstattungspatientinnen am Anfang aufzunehmen, ist recht tricky. Das kann man wirklich, finde ich, nur machen, wenn man finanziell nicht so krass abhängig ist, also irgendwie noch einen Job hat, der nebenbei läuft und der irgendwie Geld reinspielt. Ansonsten würde ich es jetzt nicht so empfehlen.
Oder Rücklagen.
Genau, oder halt Rücklagen, weil das zieht sich tatsächlich. Es zieht sich wirklich hin. Und wenn das dann einmal durch ist, ist das super, weil dann hat man halt irgendwie diese 60 Sitzungen, wenn man mit einer Langzeittherapie startet und hat Ruhe. Also der bürokratische Aufwand bei Kostenerstattungsverfahren ist halt gerade am Anfang super hoch, weil man sowohl die Probatoriken beantragen muss, als auch die Langzeit- oder Kurzzeittherapie, die man macht und dann halt den Bericht gleich schreibt. Sowohl bei Kurzzeittherapie als auch bei Langzeittherapie. Es muss immer ein Bericht geschrieben werden. Entsprechend viele Formulare gibt es dann auch, die vorzubereiten sind. Wir benutzen ja nicht diese KV-Formulare. Also wir sollen die, glaube ich, nicht benutzen. Ich meine, ich benutze die auch nur ein bisschen in abgewandelter Form. Da steht dann halt nicht diese Nummer drauf. Ich fand das schon ganz schön heftig am Anfang. Also war auch erstaunt, wie lange sich das dann doch gezogen hat. Deswegen ist so eine klare Empfehlung, auch keine Sorge zu haben, weil am Anfang kommen mal vor allem Kostenerstattungspatientinnen rein. Ich würde immer sagen, es ist besser für das eigene Gefühl, zumindest wäre das für mich auch so gewesen, mit Privatpatientinnen einfach zu starten, weil man dann schneller sieht, dass irgendwie was reinkommt.
Ja, also wenn man jetzt keine Nebenanstellung hat, würdest du empfehlen, erstmal mit Privatzahlern loszulegen und dann die KostenerstattungspatientInnen vielleicht in einem zweiten Schritt auch mit aufzunehmen.
Ja, also auch wenn das ausgerechnet, wie viele PrivatpatientInnen ich brauche, um erstmal die Miete zu decken.
Ja.
Das war am Anfang nicht viel. Ich glaube, das war anderthalb in der Woche so runtergegangen.
Super, ja.
So 2 bis 3 PrivatpatientInnen, damit ich die Miete drin habe und ein kleines Plus. Und dann habe ich gedacht, wenn ich die habe, dann kann ich auch was nur Erstattungsverfahren machen.
Ja, voll gut. Schau mal, das ist doch auch nochmal ein guter Punkt. Rechnet euch das aus, wie viele PatientInnen braucht ihr, um eure Miete zu decken. Das wird gar nicht viel sein, da werdet ihr total überrascht sein. Also außer ihr mietet jetzt ein Schloss an, aber wenn ihr einen ganz normalen Raum anmietet, oder so einen schönen sogar wie Steph.
Das wäre interessant. Also vielleicht dazu noch eine kleine Anekdote, weil ich habe mich auf den kleinen Raum beworben. Habe vergessen, dass ich die Gruppentherapie-Weiterbildung ja machen wollte und da wäre der kleine Raum auch Quatsch gewesen. Aber ich wollte eigentlich diesen kleinen Raum und dann hat der Till gesagt so, nee, den wollen wir eigentlich an Leute vermieten, die irgendwie die ganze Woche den Raum mieten, was auch Sinn macht. Aber willst du nicht den großen, der ist außerdem eh viel schöner. Und dann dachte, der kostet nur so und so viel Euro mehr im Monat und dann hat er mir auch vorgerechnet, wie viele Sitzungen das bedeuten würde, um das zu decken.
Ja. Ja, da ist der Till sehr gut drin, finanzielle Sorgen zu nehmen.
Da habe ich gedacht, ja gut, wenn du das sagst, hast du ja irgendwie auch recht und der Raum ist tatsächlich sehr schön, dann mache ich das einfach. Jetzt habe ich einen großen Raum mit Potenzial für Gruppe.
Ja, voll gut. Genau, das ist vielleicht auch noch eine wichtige Überlegung, wenn man eine Privatpraxis oder generell eine Praxis gründen möchte, sich zu überlegen, in welchen Settings möchte ich arbeiten, also nur Einzel oder werde ich auch Angehörigengespräche führen oder Paargespräche oder vielleicht potenziell auch künftig Gruppe. Und dafür muss der Raum und das Mobiliar natürlich auch so ein bisschen ausgelegt sein. Also Mobiliar kann man immer anpassen, aber Raumgröße eben schwerer oft. Und sag mal, was hat sich denn für dich so maßgeblich geändert jetzt durch deine selbstständige Tätigkeit? Du warst ja vorher angestellt und jetzt bist du zum Teil selbstständig und zum Teil angestellt. Was hatte das so für Auswirkungen auf praktischer Seite?
Also ich war immer teilweise angestellt und teilweise irgendwie selbstständig. Also das ist nicht so. Das ist auch über die Ambulanzfall, also dass das immer irgendeine Art von Selbstständigkeit da noch gab. Ich war studentisch krankenversichert während der Ambulanzzeit, als ich dann den Job beim Senat, also Schule ist ja öffentlicher Dienst, hatte. Dann war ich halt normal krankenversichert und habe dann weiterhin halt Ambulanz-Selbstständigkeitsgeld eingenommen und hatte so ein paar Privatklientinnen vor der Approbation. Das kam sich auch nicht in die Quere, weil ich halt auch so wenig verdient habe, dass das niemanden gejuckt hat. Und ich halt ganz normal versichert war. Und jetzt habe ich so ein bisschen Sorge gehabt und hatte auch mit meinem Steuerberater gesprochen, wie ist denn das? Ich habe bis da diese 50%-Stelle, dann mache ich diese Praxis auf und ich verdiene irgendwie da Geld und dann verdiene ich da Geld. Wie macht man das? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann meinte der auch ganz in Ruhe, wir gucken uns das erstmal an, was dabei rumkommt am Ende des Jahres. Du hast sicher auch noch einige Ausgaben, was stimmt. Also wenn man gründet, hat man erstmal Ausgaben, weil man irgendwas einrichten muss und irgendwelche Dinge braucht, die man vorher nicht hatte und es kostet halt alles auch Geld. Und bin nach wie vor über die 50%-Stelle versichert. Das wird vielleicht irgendwann nicht mehr so sein. Ich weiß aber auch nicht genau, ehrlich gesagt, was das für Grenzwerte gibt. Also im Moment ist es ja so, dass die 50%-Stelle auf dem Papier größer ist als meine Praxisstelle.
Ja.
Also 15 Patientinnen oder 15 Stunden an der Woche sind keine 50%, die ich hier arbeite. Dass das natürlich mit Bürokratie vielleicht irgendwie da kratzt, klar. Aber ich glaube, krankenversicherungsmäßig kann das jetzt erstmal so bleiben, zumindest dieses und nächstes Jahr. Und gucke ich einfach nochmal, was da passiert und was die Krankenversicherung sagt.
Genau, ich glaube, das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt, den hat die Sabine Wolf auch so ganz kurz angeschnitten. Aber wenn es so in die Selbstständigkeit geht, dann muss man sich eben entweder freiwillig gesetzlich oder privat versichern lassen. Und die Beiträge werden dann auch schnell relativ hoch. Und wenn man eben zu Beginn eben angestellt ist, dann ist, glaube ich, Grundlage die, das Anstellungs- oder Arbeitsverhältnis, also die Selbstständigkeit versus die Anstellung, dass mehr Stunden die Woche sind. Und wenn ich jetzt in Anführungszeichen auf dem Papier 18 Stunden selbstständig bin und 20 Stunden angestellt die Woche, dann ist es eben, wird es die Anstellung bleiben, soweit ich weiß. Ich möchte mich jetzt hier nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Vielleicht, wie genau wie du sagst, gibt es da irgendwelche Grenzwerte? Also wenn man so und so viel Euro verdient in der Selbstständigkeit, dass es dann doch irgendwann die Selbstständigkeit wird, die dann höher gewertet wird, weil das Einkommen, das Angestellteneinkommen irgendwie total überschreitet. Aber das ist zumindest so grundlegend die Info. Und sonst, wenn man dann eben ganz selbstständig arbeitet, so wie ich, dann ist es eben relativ schnell so, dass man die Obergrenze eben erreicht und dann halt den Höchstsatz in der freiwilligen gesetzlichen Versicherung zahlt, das sind dann so um die 900 Euro Krankenversicherung. Also da wird der Raum dann schnell nebensächlich, sage ich jetzt mal, als Ausgabe und die Krankenversicherung und diese Art von Kosten irgendwie wichtiger. Ja.
Ich habe das auch mal ausgerechnet, was das dann bedeutet. Ich bin mit 900 Euro, die ich gerade von dir gehört habe, tatsächlich überrascht. Ich dachte, es ist noch mehr.
Sehr schön, dann freue ich mich, dass ich dir wieder eine hier, sogar live im Podcast, eine finanzielle Sorge nehmen konnte.
Also das ist was, womit man auch dann, das ist was, was ich auch gerade so abwäge. Ne? Wie lange mache ich das jetzt noch mit dieser Schule? Wie lange passt es für mich mit dieser Doppelbelastung, mit Angestellten, selbstständig? Möchte ich vielleicht mehr Praxisarbeit machen und das dann irgendwann lassen? Ich bin da noch nicht bei einer finalen Entscheidung jetzt, wie es ist. Aber ich weiß, dass ich das nicht für immer und ewig so machen kann, weil es ist, glaube ich, wenn man es so lange macht, echt belastend, wenn man so zwei umfangreiche Sachen macht.
Ja, genau. Ich glaube, da hast du ein wichtiges Stichwort genannt, den Umfang. Ne? Also viele empfinden ja so Abwechslung in ihrer Tätigkeit als was total Bereicherndes. Aber ich glaube, wenn man eben bei beidem oder bei allem ganz, ganz viel Arbeitszeit und Energie reinsteckt, dann wird das wirklich belastend. Weil wir ja heute über den Anteil deiner Arbeit sprechen, vor allem der die Privatpraxis betrifft, wollte ich dich mal fragen, was sind denn für dich so die Vorzüge oder warum machst du das denn? Warum tust du dir diese Doppelbelastung momentan an?
Also, wie gesagt, beides, es macht mir unglaublich viel Freude. Der Gedanke, das irgendwann vielleicht ausschließlich oder vielleicht noch mit einer kleinen Lehrtätigkeit zu machen, ist, dass mir dieses langsame Arbeiten unglaublich gut gefällt. Also es ist ja einerseits das eigenständige Arbeiten, das habe ich schon immer gern gemacht. Die langfristigen Prozesse mit den PatientInnen zu begleiten, das ist wirklich schönes Arbeiten. Also ich habe das Gefühl, ich kann halt hier auch von 8.30 Uhr bis 19 Uhr sitzen, ohne dass ich jetzt das Gefühl habe, ich bin wahnsinnig davon gestresst, weil es eben nicht so ein Reagieren ist, wie im Angestelltenverhältnis. Also ich muss halt in der Schule sehr viel reagieren. Das ist auch gut und hat auch Vorteile und macht auch Spaß, aber es nimmt ganz schön viel Energie auf Dauer. Hier habe ich eher das Gefühl, ich kann wirklich selber besser entscheiden und steuern, wie sieht es hier aus? Wie will ich überhaupt meine Arbeit haben? Bin weniger abhängig von diesen ganzen unkontrollierbaren Variablen, die ich vielleicht im Angestelltenverhältnis habe und kann frei entscheiden, jetzt mache ich Urlaub, jetzt arbeite ich ein bisschen mehr, jetzt mache ich eine Fortbildung und muss es mir nicht so quetschen. Also ich glaube, das ist natürlich auch eine Sache von Selbstfürsorge, die man gut drauf haben muss. Da bin ich natürlich noch nicht angekommen, aber dieses immer wieder anpassen können und da eben wirklich den Freiraum haben, mich anzupassen an das, was ich gerade brauche, das ist ein schönes Gefühl.
Ja. Das stimmt, obwohl lustigerweise, weil du das gerade sagst, mit der Selbstfürsorge und dem Anpassen an das, was man braucht oder auch geben kann vielleicht, hatte ich heute ein Gespräch mit meinem Partner, der so meinte, oh, du müsstest mal Stunden reduzieren und so. Und da dachte ich mir auch, ja, da hat er recht. Und gleichzeitig finde ich es auch voll schwer, wenn man eben PatientInnen hat, die vielleicht nicht am Ende jetzt der Therapie, also ich habe wirklich viele Leute, die entweder zu Beginn oder in der Mitte des Prozesses sind, sage ich jetzt mal, und wirklich sehr wenige, die am Ende sind. Eine lange Warteliste und dann finde ich es echt auch voll schwer, Stunden zu reduzieren. Ich weiß nicht, wie schnell das in der Privatpraxis auch passiert. Der Druck ist ja natürlich mit einem Kassensitz sehr hoch, aber ich habe schon den Eindruck, dass ihr, dass quasi diejenigen, die eine Privatpraxis oder Kostenerstattungspraxis haben, schon auch so einen gewissen Druck haben, einfach weil es so viel Anfragen gibt und so viel Bedarf. Oder wie geht dir das?
Also weiß ich nicht, habe eher gedacht, dass das bei euch krasser ist noch, weil ihr müsst ja ein gewisses Soll erfüllen. Ja, ihr müsst ja irgendwas auslassen und irgendwie da liefern und Sachen da erfüllen. Das müssen wir ja in der Privatpraxis erstmal gar nicht. Wir können ja immer entscheiden, 10 Patientinnen machen oder 8 oder 35.
Ja.
Daher, der Druck ist vielleicht, also was so Ausfälle betrifft, ein bisschen höher. Aber auch da habe ich jetzt nicht das Gefühl, ich klopfe mal kurz auf Holz, dass die Ausfälle bei mir unglaublich häufig sind. Die sind schon recht gewissenhaft, soweit ich das jetzt beurteilen kann, nach den 6 Monaten. Der Druck ist, glaube ich, nur der eigene, den ich mir dann mache. Ich hatte heute tatsächlich einen Patienten, das fand ich auch sehr spannend, der ist immer nur selbstständig gewesen, hat auch so eine Familie, wo Arbeit und Privatleben kaum getrennt waren. Die haben im Hotel gelebt, was das Elternhotel war zum Beispiel. Das ist natürlich schwieriger, aber hier zu entscheiden, okay, so und so viel Geld brauche ich zum Leben und das brauche ich, um irgendwie glücklich zu sein oder irgendwie meine Rechnung zu bezahlen, das kann man ja recht easy ausrechnen. Da kann man gucken, erfüllt es jetzt diese Privatpraxis oder nicht oder möchte ich so viele Sitzungen machen? Und wenn das so nicht ist, dann kann man ja gucken, wie man das anpasst. Also ich finde nicht, dass der Druck von außen so groß ist, sondern eher der eigene.
Das bringt mich jetzt nochmal auf ein Thema der Akquise, nämlich, weil genau, also meine Anfragen kommen eben ohne mein Zutun, sage ich jetzt mal, rein, weil ich eben gelistet bin auf den Seiten, ne, der KV oder bei PsychInfo und so weiter. Einfach nur, weil ich diesen Kassensitz habe. Wie ist es denn für dich gewesen und wie ist es heute für dich mit der Patientenakquise? Worüber hast du die allermeisten PatientInnen gefunden und was kannst du da empfehlen?
Also ich muss sagen, ich bin, glaube ich, im Moment so ein bisschen lazy geworden, weil ich halt voll ausgebucht bin. Heißt, ich tue gerade auch nicht so richtig was für Akquise. Ich habe aber therapie.de ziemlich gute Erfahrungen gemacht. Da kamen rasch Anfragen drüber. Dann gibt es für Warte- und Kostenerstattungsverfahren auch den Verteiler. Also es gibt so einen Mail-Verteiler, wo in Berlin alle viele Kostenerstattungspraxen drin sind. Und da gibt es immer jeden Monat eine Liste aktueller Kapazitäten. Also da kann man Bescheid geben, so hallo, ich habe Kapazitäten. Schreibt mich doch auf die Liste und darüber kommen auch ordentlich Anfragen rein. Dann ist mein kleiner Notnagel noch, da zahle ich tatsächlich 30 Euro oder so dafür im Monat, die Plattform It's Complicated. Darüber habe ich auch so ein paar Patientinnen bekommen, aber nicht die Mehrheit, glaube ich. Also die meisten kamen tatsächlich über therapie.de oder über Buschfunk, auch über eine Schmerzpraxis. Also ich habe jetzt hier im Umfeld zum Beispiel alles so um die Praxis herum in Schöneberg sämtlichen Arztpraxen eine E-Mail geschickt mit den Worten so, hallo, wir machen hier gerade eine Praxis auf und ich gehe gerade so neu an den Start und habe Kapazitäten und habe einen Schwerpunkt in der Psychosomatik. Also schickt mir doch gerne Patientinnen, wenn ihr da welche habt.
Mega gut.
Eignen sich da sehr gut für.
Ja, das ist ein total toller Tipp. So im Abstrakten hat die Sabine das auch erwähnt, dass gerade diese Vernetzung total hilfreich ist. Und ich finde jetzt gerade, wie du es geschildert hast, dieses konkrete Beispiel, du guckst in Anführungszeichen einfach bei Google Maps, welche Arztpraxen gibt es im Umkreis und schreibst da E-Mails hin oder bringst meinen Flyer vorbei, ne? Das ist eine tolle Idee. Also ich war vor kurzem als Patientin in einer Hausarztpraxis und die hat mich nur gefragt, was ich beruflich mache. Und als ich meinte, Psychotherapeutin, war sie schon so, darf ich Ihnen Patienten schicken? Da dachte ich mir ja, okay, also ich brauche jetzt gerade niemanden. Aber wenn man das braucht, dann ist das eine ganz tolle Idee. Die HausärztInnen, die wirklich, die danken einem vielmals. Die sind froh, wenn die jemanden haben, den sie empfehlen können, wirklich.
Also ich denke halt auch Flyer drucken ist eine coole Idee. Hatte ich kein Geld für, habe ich nicht gemacht. Aber
ja,
kann man sich ja, also wird wahrscheinlich auch gut Zulauf bringen. Und ich dachte auch, also das ist jetzt so eine kleine Anekdote und auch so ein bisschen mit Schuld und Scham bei mir behaftet. Ich habe ja am Anfang gedacht, ich brauche unbedingt eine Website und habe dann auch so, bevor ich hier angefangen habe, gemeint, ja, ich kann uns auch die Praxis-Website machen und habe das auch angefangen. Und die Struktur steht auch, aber ich habe das bis heute nicht gepackt, die zu Ende zu machen, weil einfach so viel zu tun.
Brauchst dich nicht schuldig fühlen oder schämen, sondern da bist du dann exakt da gelandet, wo Till und ich sind so euphorisch so rangegangen, als wir angefangen haben, uns den Kassensitz zu teilen. Ja, wir machen uns eine Website als, ich sag jetzt mal, als Service für die PatientInnen, weil wie gesagt, wir brauchen eigentlich keine Website, aber es ist schon nett, eine zu haben, einfach damit sich Leute über einen auch informieren können und nicht so ganz blind in die Praxis kommen müssen, ohne zu wissen, wer da so sitzt und was auf sie zukommt. Und wir haben das nie geschafft und wir haben es nie untergebracht bisher. Das werden wir aber noch ändern. Ich bin da ganz optimistisch. Aber
optimistisch. Aber ich sage euch
das
auch eins.
Das nächste Projekt.
So, diese Therapie.de-Listung, also das ist wie eine Website. Also da kann man sehr viel über sich angeben. Man kann auch einen kleinen Text über sich schreiben, man kann ein Bild hochladen, man kann seine Daten dahinter lassen mit Praxis-Handy und mit E-Mail-Adresse und sowas. Das kostet 100 € im Jahr. Und das ist, finde ich, wenn jemand einen googelt, findet er einen auch darüber. Das
kann man auch in seiner Steuererklärung geltend machen als alles. Werbungskosten. Also genau, super Tipp. Und ach so, ja, weil du die Arztpraxen erwähnt hattest, ihr könnt euch natürlich auch bei euren psychotherapeutischen KollegInnen melden, weil ich zum Beispiel war so erleichtert am Anfang, dass ich eine Steph empfehlen konnte. Jetzt leider muss ich das schon wieder einstellen, weil du auch voll bist. Aber das ist so schön, gerade wenn man eben eine lange Warteliste hat, wenn man sagen kann, ich kenne da jemanden, der arbeitet mit SelbstzahlerInnen und mit Kostenerstattung und es wird sehr gerne angenommen.
Ja, so
jetzt merke ich gerade,
ein Teil, so eine Gemeinschaft bringt sich da absolut, weil wenn man Leute mit einem Sitz hat, ist der Austausch auch nochmal besser oder ein anderer. Aber auch hier, ich habe die Lara im Austausch und mit Nikita im Austausch, wir schieben uns auch quasi die Empfehlungen hin und her, weil manchmal irgendjemand Kapazität hat und dann der andere keine Kapazität hat und dann kann man fragen, so, hey, ich habe hier jemanden, ich kann ihn nicht aufnehmen, würdest du oder hast du gerade? Und das ist auch eine gute Art der Akquise einfach.
Das stimmt, ja. Also Gemeinschaft lohnt sich. Bevor wir zu unserem Wort zum Sonntag kommen, weil die Zeit schon knapp wird, Steph, wollte ich dich noch fragen, was wäre denn so, wenn du jetzt jemandem, der diesen Wunsch hegt, eine Praxis zu gründen, was mitgeben könntest, was wäre das denn? Was würdest du sagen?
Also das, was ich wirklich jetzt sagen kann, ist, diesem Wunsch auch nachzugehen. Es ist nicht so schlimm, wie man denkt. Auch die Sorge, dass niemand kommt, es werden Leute kommen. Man braucht vielleicht ein ganz bisschen Geduld zu anfangen. Also die rennen einem jetzt nicht irgendwie nach Tag 1 die Hütte ein, sondern das braucht kurzen Moment, um irgendwie anzukommen oder irgendwie, dass man sichtbar wird. Aber in der Regel löst sich das so nach ein paar Wochen und dann hat man auf jeden Fall Anfragen und man merkt dann, es kommen mehr Anfragen. Also deswegen keine Scheu, das zu tun. Es braucht auch nicht einen riesen Batzen Geld, so wie bei einem Kassensitz zum Beispiel. Also da muss man erstmal gucken, dass man sich damit anfreunden kann, vielleicht Kredit aufzunehmen. Das muss man bei einer Privatpraxis erstmal nicht.
Das ist doch ein schönes Fazit. Danke, Steph, dass du dir so viel Zeit genommen hast und nach einem 10-Stunden-Arbeitstag in der Praxis hier mit uns gesessen hast und geklönt hast, wie das so ist in der Privatpraxis. Ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen wie mir und ihr habt viel mitgenommen. Ich verabschiede mich heute Abend von euch allen und auch von dir, Steph. Mach's gut.
Danke, Janine. Ciao.
Ciao.
Das war Lost in Approbation, der Service-Podcast für interessierte Neuapprobierte. Dies ist ein Projekt des DGVT-Berufsverbands. Weitere Informationen findet ihr in den Shownotes. Hört nächstes Mal wieder rein, wenn wir uns gemeinsam auf den Weg nach Orientierung nach der Approbation machen. Ich bin Janine Narrock und ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiederhören.